Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wilde Zeiten sind's und an den Märkten ein Auf und Ab und alle hoffen wie Kaninchen vor der Schlange, dass Trump super tolle Deals macht und das Leben wieder ganz normal weitergeht. Und ganz so einfach scheint die Welt dann doch nicht zu sein. Darüber wollen wir heute reden, haben einen spannenden Gast hier. Sie ist nicht zum ersten Mal da und ich freue mich sehr, dass du den Weg hier wieder zu uns nach München ins Studio geschafft hast. Sie ist die Leiterin Multi-Asset Solutions bei Amundi in Deutschland. Ich sage herzlich willkommen zurück bei uns, Helen Windischbauer.
Ja, vielen Dank. Freue mich, heute da zu sein.
Freue mich auch sehr, dass du wieder da bist. Wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen ja auch gequatscht, was wir heute so besprechen wollen. Und das eine Thema ist natürlich, dass wir eigentlich schon wieder, wenn wir uns die Märkte anschauen, bei aller Nervosität, die da jetzt ein paar Wochen war, sind wir fast schon wieder auf vor Liberation Day Rosengarten-Niveau. Ist das ein gutes Zeichen oder ein nicht so gutes Zeichen?
Ich finde, das ist ein Zeichen, über das man nachdenken sollte. Gut oder schlecht mal dahingestellt. Grundsätzlich ist es so, dass wir in den letzten Wochen ein bisschen Luft, ein bisschen Atempause bekommen haben durch das Moratorium der Zölle. Also Trump hat ja die Zölle erstmal so etwas auf Eis gelegt, nachdem er das im Rosengarten angekündigt hatte. Die Börsen um ihn herum sehr nervös wurden. Und als Reaktion darauf hat er das Signal gegeben, okay, warten wir nochmal 90 Tage und schauen, was in den 90 Tagen passiert. Das hat uns an den Märkten einfach ein bisschen Luft gegeben, uns nochmal neu zu positionieren und wurde aber auch, wie man sieht, dazu genutzt, wieder einzusteigen in den Aktienmarkt.
Aber man muss halt doch immer vielleicht im Hinterkopf behalten, so durch sind wir ja noch nicht, weil es ist, zwar gibt es jetzt immerhin für UK schon mal einen Deal, aber ansonsten ist noch nicht viel passiert und die 90 Tage gehen schneller rum, als man immer denkt.
Ja, das ist richtig. Also die gehen schneller rum, als man immer denkt. Wir sind noch nicht durch. Ich denke allerdings, was mit diesem Aufschub der Zölle bewegt wurde, war ein Umdenken, dass es nicht zu einer globalen Rezession kommt. Denn was wir beobachtet haben an den Märkten, waren eigentlich Bewegungen hin zum Einpreisen einer globalen Rezession. Durch dieses Moratorium, durch diesen Aufschub ist man wieder ein Stück davon zurückgekommen. Das wurde ein Stück weit wieder ausgepreist aus den Kursen. Allerdings, wie du richtig sagst, wir sind noch nicht durch. Wir müssen genau aufpassen, was kommen wird. UK hat jetzt den ersten Deal gemacht. Mal sehen, welche noch kommen. Wird darüber gesprochen, dass die USA sich mit China treffen möchte in der Schweiz oder China sich mit den USA, die beiden zusammenkommen. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Aber ich denke, wir sind noch nicht durch.
Mhm. Würdest du sagen, eine potenzielle Rezession ist auch nur ansatzweise eingepreist?
Nein, überhaupt nicht. Also wenn wir uns den S&P 500 angucken beispielsweise, da sind wir wieder auf einem Niveau, man nicht von einer eingepreisten Rezession sprechen kann, denn wir sind auf ungefähr 21er Bewertung. Wir sind bei Earnings-Erwartungen, Gewinnerwartungen zwischen 10 für dieses Jahr und dann auch für die nächsten 12 Monate bei ca. 13-14%. Das sind keine Kennzahlen, die für eine Rezession sprechen. Also da sind wir wieder weg. Andererseits, ob es unbedingt eine Rezession sein muss, ist auch nicht ausgemacht. Also wie ich schon sagte, ne, also hätten wir diese Rosengartenzölle beibehalten, dann wären wir auf einem guten Weg in eine globale Rezession gewesen, nicht nur USA, sondern auch alle anderen Länder. Jetzt mit diesem Zurückrudern muss man mal sehen, was genau passiert. Was tatsächlich schon anzunehmen ist, dass die USA sich in der Wirtschaft verlangsamen wird. Das Wachstum wird sich verlangsamen in den kommenden Monaten. Wie es dann für Europa sein wird oder für Asien, muss man auch so ein bisschen sehen.
Ist, kannst du dich da erinnern, dass wir je so lang anhaltend politische Börsen hatten, die es, sagen wir mal, vorausschauen, zumindest mal vernünftige, realistische Szenarien entwerfen, was ja jetzt so ein Gedankengang, wir wissen alle nicht, wo morgen der DAX oder der S&P steht, ist klar, aber nun denken wir doch sonst für gewöhnlicher in Szenarien, die, also eine Phase, die so lange anhaltend so undurchsichtig ist?
Nein. Natürlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Die globale Finanzkrise war anders, die Euro-Krise war anders, auch die Corona-Krise lief anders ab. Denn was ein großer Unterschied hierbei ist, dass die Zentralbanken bei der globalen Finanzkrise irgendwann mal angefangen haben, stark zu reagieren. Dann hatten sie es aber verstanden, haben dann stark reagiert. auch bei der Euro-Krise, auch hier kam die EZB am Ende raus und hat gesagt, so, whatever it takes, erinnern wir uns ja noch daran. Oder aber auch bei Corona kam, war relativ schnell auch global die Zentralbanken mit dabei, die Märkte zu unterstützen. Das bietet sich jetzt in der aktuellen Krise oder in der aktuellen Hin und Her der politischen Börse nicht an. Denn die Zentralbanken haben ihre eigene Agenda, haben ihren eigenen Fokus und der passt jetzt mit diesen ganzen Handelsstreitigkeiten noch nicht zusammen. Also von dem her, nein, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so eine Art von Börse auf so eine lange Zeit hatten. Aber du bestimmt auch nicht.
Nee, natürlich nicht. Genau. Also halt bin ich noch nicht.
Genau.
Nee, natürlich nicht.
Genau.
Und, aber es macht es natürlich auch, wenn wir von hier an jetzt mal versuchen, in den Rest des Jahres zu schauen, immer noch nicht einfacher, oder? Es ist eigentlich Stochern im Nebel.
Ja, es macht es nicht einfacher. Also was wir gesehen haben, nachdem die Zölle erstmal auf Eis gelegt wurden, war es so, dass die Investoren zurückgekommen sind, wie wir gesprochen haben. Was ganz interessant war, ist, dass die Investoren sich aber vor allem Anlagen ausgesucht haben, die eher sicherheitsorientiert waren. Also das heißt, die Investoren haben in defensive Titel investiert beispielsweise, aber auch in Titel, die binnenmarktorientiert sind, weniger zyklisch, weniger exportorientiert sind. Das hat man schon gesehen. Also die Investoren haben zurück investiert, aber haben sich so ein bisschen umpositioniert.
Mhm. Und fahren damit im Zweifel aber auch nicht schlecht. Wir haben auch so ein bisschen drüber gesprochen im Vorfeld, weil da die Tage davor die letzte Bank of America-Umfrage unter den Fondsmanagern kam. Und was man da eben sehr schön gesehen hat, ist, dass sie eigentlich alle auch sehr kalt erwischt wurden. Also auch das Profilager extrem prozyklisch eigentlich agiert hat am Markt, weil man auch nicht in der Lage war, quasi so emotionslos zurückzutreten in dieses Antizyklische, was nun eigentlich ja immer die beste Investorenidee wäre, ne?
Ja, es ist einfach schwierig. Also gerade bei politischen Börsen, so wie wir sie jetzt haben, oder handelspolitischen Börsen, nennen wir es vielleicht mal so, bei dieser handelspolitischen Börse ist es schwierig, sich im Vorfeld zu positionieren als Profianleger. Natürlich nicht nur als Profianleger, aber natürlich auch als Privatanleger. Da ist es einfach schwierig, denn woher wissen wir, was über Nacht wieder bekannt gegeben wird von Seiten der USA? Das ist einfach schwierig. Also von dem her kann man nicht anders sagen, als dass, ja, natürlich sind dann viele auf dem falschen Fuß erwischt worden. Es hat sich ein bisschen angedeutet im Vorfeld, denn es kam ja auch nicht ganz aus dem Blauen heraus. Denn was der US-Präsident ja schon klar kommuniziert hat, war Anfang April steht quasi die Analyse der überprüften Zollpolitiken weltweit auf der Agenda. Und das hat er auch gemacht. Also man konnte schon erahnen, dass da was kommen wird. Allerdings, dass da dieses riesen Rosengarten-Tableau dabei rauskam, auch gerade mit Blick auf China, das war wirklich komplett unerwartet.
Mhm. Naja, und da haben wir auch drüber gesprochen, was ich schon fand, zum Beispiel, wenn man jetzt mal zum Jahresanfang zurückgeht, dass man eine eher vielleicht übertrieben positive Haltung hatte. Meine Lesart wäre so ein bisschen, wenn man jetzt so die letzten Jahre reinbezieht, das waren zwei Jahre, wo man immer ins Jahr rein, auch die Jahresausblicke und wir reden ja doch immer auch mit vielen Häusern und man liest auch viele, viele Berichte, in der Tendenz alle immer ein bisschen defensiver waren, auch gefühlt nachvollziehbar mit Argumenten. Vor drei Jahren hat man mit am sichersten zu prognostizierenden Rezession geredet, die nie kam. Also ist man immer eher, sagen wir mal, vorsichtig ins Jahr rein, was die Aktienpositionen und so angeht, und wurde dann eben immer wieder überrascht. Und dieses Jahr hatte man eben genau das Gegenteil gefühlt. Keiner wollte niemand wollte auf keinen Fall auf der Seitenlinie stehen und schon wieder die Performance verlieren vom ganzen Jahr. Und da war dann eben, das ist dann doch immer das alte Liedchen, wenn dann doch alle zu optimistisch durchs gleiche Tor wollen, kommt es dann doch schnell anders.
Ja, ob es jetzt genau alle zu optimistisch waren, mal ein Fragezeichen, was man natürlich
Wir hatten eine überhohe, also rekordhohe Investitionsquote.
Genau, ich wollte nur sagen, also vor allem, ich sehe es vor allem für Europa, also da wollte ich dir beistimmen. In den USA war es natürlich auch nochmal ein bisschen ein Sonderthema, weil ein neuer Präsident ins Amt kam und das von dem neuen Präsidenten ja im Vorfeld angekündigt war tatsächlich Deregulierung, war Steuersenkung der Unternehmen, Zölle ja auch. Aber da hat der Aktienmarkt natürlich zunächst erstmal darauf gesetzt, auf eine Deregulierung, auf eine Stärkung der US-Unternehmen durch Steuersenkungen beispielsweise. Von dem her war so ein bisschen ein Sonderthema. Also das war für die US-Seite der Optimismus. Dieser Optimismus auf der US-Seite war aber dann auch ja relativ schnell dahin, gerade im Vergleich zu Europa. Denn was ist passiert? Auch in China hat sich ein kleines Softwareunternehmen mal den Kopf richtig heiß gerechnet und hat eine Alternative angeboten zu den großen AI-Modellen, die wir hauptsächlich von den US-Tech-Unternehmen kennen. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass gerade die großen Investitionsprogramme dieser US-Tech-Unternehmen von den Investoren sehr stark in Frage gestellt wurden. Es ist überhaupt nötig, so viele zweistellige Milliardenbeträge zu investieren, wenn man auch als kleines Softwareunternehmen außerhalb von den USA mit einer veralterten Infrastruktur, IT-Infrastruktur, so eine Leistung produzieren kann. Und diese Infragestellung hat auch zu Kursrückgängen bei diesen US-Tech-Firmen geführt. Und das war auch nochmal ein spezielles Thema. In der Zwischenzeit haben die Investoren aber auch mal nach Europa geblickt und haben auch festgestellt, mit der Rhetorik, die der US-Präsident gegenüber beispielsweise der NATO, aber auch des Krieges der Russland gegenüber der Ukraine angedeihen hat lassen, die Investoren darauf sehr stark positiv reagiert haben, was vor allem Deutschland als Wachstumsprogramm, als Investitionsprogramm zusammen entschieden hat. Und deshalb ist hier schon eine starke Hoffnung aufgekommen. Deshalb haben die Investoren sich auch mehr Europa zugewendet. Und vielleicht auch nochmal Nebenbemerkung und im Vorfeld aber auch schon die Hoffnung hatten, dass dieser Krieg beendet werden kann. Denn das war ja auch etwas, was der Präsident auch angekündigt hatte.
Ja, er wollte es innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, erledigt haben. Und ja. Stellt fest, ist doch nicht ganz so einfach manchmal.
Nein, es ist nicht so einfach.
Ist es dieses Jahr nicht ein Lehrstück dafür, wie wahnsinnig wichtig Diversifikation eigentlich ist? Was man die letzten Jahre vielleicht so ein bisschen hier und da vergessen hat?
Ja, auf jeden Fall. Also Flexibilität, aber auch Diversifizierung. Also Diversifizierung heißt, dass man breit streut seine Anlagen in verschiedene Anlageklassen, aber auch innerhalb der Anlageklassen sich breit aufstellt. Das ist absolut wichtig. Sich als Multi-Asset-Managerin ist das natürlich grundsätzlich als ein Anliegen, Portfolien breit zu streuen, viele Chancen auch zu nutzen durch diese breite Streuung, aber auch dadurch halbwegs das Risiko im Griff behalten zu können.
Du bist nicht die Erste aus dem Bereich Multi-Asset in den letzten Monaten, die hier ist und mit einem ganz anderen Grinsen, wieder ans Werk geht, weil man kann tatsächlich auch jetzt wieder ein bisschen mehr machen. Ne? Ja. Ist das nicht auch die Lehre jetzt für die kommenden Monate, die ja doch so unübersichtlich sind, dass man sich vielleicht mal ein bisschen anders aufstellt, wie das die letzten Jahre der Fall war?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen die Investitionen in den USA zu überprüfen. USA ist wichtig. USA ist ein ganz wichtiger Markt. Das ist ein hocheffizienter Kapitalmarkt. Die Unternehmen sind tolle Qualitätsunternehmen. Es ist ein defensiver Markt. Das heißt, ein großer Anteil der S&P 500 Unternehmen ist im US-Binnenmarkt aktiv. Also von dem her ist es auf jeden Fall ein Markt, den wir nicht zur Seite schieben sollten. Aber wie du richtig sagst, einfach nochmal neu zu bewerten und differenziert zu betrachten.
Geht der Höhenflug der Outperformance von Europa weiter gegenüber den USA?
Das ist eine gute Frage.
Das ist eine gemeine Frage,
ich weiß. Ja, ist eine gemeine Frage. Ich würde sagen, wenn die USA nicht stabil bleiben sollte, sondern wieder in größere Performance-Schwierigkeiten kommt, dann wird sich Europa über kurz oder lang auch nicht entziehen können. Denn unsere Unternehmen in Europa sind sehr stark exportorientiert, einfach natürlich Deutschland. Wir haben sehr zyklische Unternehmen, Unternehmen, die produzieren und dann auch Investitionsgüter verkaufen möchten, vor allem weltweit, aber auch natürlich in Europa. Also ich denke, wir werden uns dann auf kurz oder lang nicht so ganz dem entziehen können. Zeigt auch immer die Historie. Aber inwieweit das dann gehen wird, muss man sehen. Ich habe ja vorhin die Wachstumsprogramme angesprochen oder Investitionsprogramme, gerade aus Deutschland heraus. Hier denke ich, werden wir das aber erst in den Unternehmensergebnissen im nächsten Jahr sehen. Also für dieses Jahr ist es noch etwas zu frisch. Ich meine, der Bundestag muss jetzt erstmal in den Gang kommen.
Geld will auch erstmal ausgegeben werden.
Genau, das Geld muss erstmal geplant werden. Dann muss es ausgegeben werden. Dann müssen die Kapazitäten da sein, um dieses Geld ausgeben zu können. Ja. Also von dem her wird es ein bisschen dauern, aber es wird kommen.
Was macht man denn jetzt anlageseitig aus diesem ganzen Schlamassel? Wir haben, also im Vorgespräch hast du das auch schon so gesagt, dass die einzige gute Erkenntnis ist, man kann sich drauf auf diese Lage auch einstellen, wenn man jetzt nicht gerade all in Big Tech ist.
Ja, also zum einen sagte ich auch flexibel dabei bleiben. Ja, also wirklich Portfolien beobachten, die Entwicklung beobachten. Man kann sich drauf einstellen, und das hatten wir ja schon besprochen, breit streuen. Wirklich schauen, dass man mehrere Anlageklassen nutzt, beispielsweise auch Staatsanleihen in die Portfolien mit aufnimmt. Die bieten auch eine auskömmliche Rendite immer noch, obwohl die Zentralbanken ja schon im Senkungsmodus sind. Auf der Aktienseite sich auch breit streuen innerhalb der Märkte. Dann zu sagen, beispielsweise Unternehmen setzen, die im Inland aktiv sind. Klassisches Beispiel bei defensiven Titeln sind Versorger oder Anbieter des täglichen Konsums. Also solche Unternehmen oder Wohnungsbauunternehmen, gerade in Deutschland sehr interessant. Also hier gibt es viele, viele Möglichkeiten zu investieren. Dividendentitel sind spannend, denn die haben von der Struktur sind sie meistens eher defensive Titel. Genau. Bieten aber auch einfach eine auskömmliche Rendite für den Investor. Das so ein bisschen dann auch mögliche Kursverluste auch ein bisschen abmildert. Den Schmerz davon auch abmildert.
Warum braucht man Anleihen im Depot als Privatanleger?
Also zum einen in der Mischung ist es interessant, denn das wissen wir auch aus der Finanzmathematik, dass wenn wir eine breite Streuung haben, ja insgesamt das Portfolio robuster aufgestellt ist. Also robuster meine ich gegenüber Marktschwankungen. Also dass nicht das gesamte Portfolio in einem Zug schlimmsten Fall nach unten gezogen wird, sondern erstmal so ein bisschen breiter aufgestellt wird. Anleihen sind sehr interessant, denn sie bieten eine interessante Rendite. Und was wir natürlich auch sagen, ist, dass das Ausfallrisiko, gerade bei Unternehmensanleihen, bei einer sehr sicheren Bonitätseinordnung relativ gering ist. Also das heißt, hier durchaus aber auch davon profitieren kann das Unternehmen, grundsätzlich noch solide, einen soliden wirtschaftlichen Background haben, und davon kann ich profitieren. Also es gibt mehrere Vorteile. Und vielleicht nochmal gerade bei Europa, da ist davon auszugehen, dass wir in der Eurozone weitere Zinssenkungen sehen werden. Der Zins ist nichts anderes als quasi wie eine Wippe für den Kurs der Anleihe. Das heißt, wenn der Zins fällt, steigt mein Kurs der Anleihe. Also ich habe hier auch durchaus noch Möglichkeiten, einfach Kursgewinne auch, ja, wie bei Aktien, auch bei Anleihen, auch Kursgewinne mit einnehmen zu können.
Also gehören sie tatsächlich in jedes Depot. Ist in diesem Umfeld, und das ist ja auch immer die Idee des quasi des Hedges so ein bisschen, der hat natürlich die letzten paar Jahre so gar nicht funktioniert. Funktioniert der in dem Umfeld?
Ich bin der Meinung, ja. Und in der Tat, das ist richtig, in den letzten Jahren, gerade in Multi-Asset-Portfolien, haben wir uns schwer getan, diesen Hedge sauber in einer Linie beobachten zu können. Es ging immer hin und her. Allerdings denke ich schon, dass wir da wieder in ein normales Fahrwasser kommen, gerade auf der Rentenseite. Denn über die Zinssenkungen kommen wir auch dahin, dass wir aus dieser inversen Zinsstrukturkurve uns herausbewegen, sondern auch wieder in eine ganz normalen Verlauf einer Zinsstrukturkurve kommen, die steil verläuft. Das heißt also am vorderen Ende der Zinsstrukturkurve, das heißt bei kürzeren Laufzeiten von Anleihen, ist die Rendite etwas niedriger. Im längeren Verlauf von Anleihen, also die Anleihen, die länger noch laufen, ist es etwas, ist das Renditeniveau höher. Und das ist eigentlich eine normale wirtschaftliche Grundgegebenheit.
Leihe man Geld länger, also kriege ich auch mehr Zinsen.
Richtig.
Dafür. So sollte es normalerweise sein.
Genau.
Und das hatten wir jetzt natürlich auch in der längeren Zeit nicht.
Genau, das hat tatsächlich die Anleihen auch belastet und diesen Hedge nicht ganz perfekt gemacht gegenüber Aktien.
im Zuge dieser ganzen, dieses, ich nenne es mal immer Zollzirkus, liebevoll, haben wir natürlich auch festgestellt, dass auch jetzt über Jahre, das ist wie eben jetzt jahrelang Big Tech lief, hatten wir auch über viele Jahre, hat man so zum Beispiel Währungskomponenten quasi ignoriert, weil es alles nur eine Richtung kannte. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, hoppla, so ein Dollar kann ja auch mal wieder fallen. Und auch so ein Yen kann sich mal bewegen. Wie wichtig wird in diesem Umfeld, wenn man sich so sein eigenes Portfolio zusammenbaut, die Währungskomponente? Also wie sehr sollte man da einen Blick drauf haben?
Also grundsätzlich, wenn ich rein die Aktienseite betrachte, gehe ich als Investorin so vor, dass ich normalerweise auf der Aktienseite die Aktienpositionen offen lasse und nicht hedge. Also beispielsweise, ich investiere in US-Aktie, dann ist die natürlich in Dollar denominiert. Und normalerweise sagt man, wenn man ein breit gestreutes Portfolio an Aktienwerten hat, Aktientiteln hat, hedgt man die Währung nicht. Denn auch hier bietet dieses ungehedgte Aktienportfolio mehr Sicherheit. Es kommt einem erstmal etwas wieder der Intuition vor, aber es ist so. Also das heißt, Aktienseite tendenziell lieber offen lassen. Ich kann aber durchaus verstehen, wenn man als Privatanleger Sorge wegen der Währungsbewegungen hat, dann ist es natürlich schon so, dass man, wenn man beispielsweise ETFs wählt, natürlich die währungsgesicherte Variante nehmen kann, selbst wenn es ein Welt-ETF ist. Also das gibt's ja alles. Auf der Anleihenseite ist es ein bisschen anders. Also wir in unseren Portfolien, die wir für unsere institutionellen Kunden zur Verfügung stellen, hedgen die Anleihenseite sehr stark, denn es ist ja auch verständlich, denn wenn ich beispielsweise eine Rendite von 4% auf eine, sagen wir mal, auf eine Anleihe in Asien habe, dann ist es natürlich schwierig, wenn eine Währung um 5%
mal 5% auf- oder abwertet, ja.
Genau. Dann stehen natürlich die Einnahmen 4% in lokaler Währung, ja, gegenüber der Währungsbewegung. Also von dem her, das bietet sich dann schon an, gehedgte Versionen auf der Anleihenseite zu nehmen, außer man hat eine sehr gute Meinung von der Währung und geht davon aus, dass in 2 Jahren oder in einem Jahr bei Fälligkeit der Anleihe, je nachdem wann die fällig ist oder wenn man sie wieder das Geld wieder zurückhaben möchte, einfach die Währungsbewegung mitarbeitet. Mhm.
Wobei nichts schwieriger ist als Währungsprognosen,
absolut,
haben wir mal gelernt.
Absolut, absolut.
Weil zu viele Faktoren mit drin sind.
Genau.
Aber ich finde das natürlich auch auf der Aktienseite schon ein Thema, was man irgendwie gefühlt berücksichtigen muss, wenn man denn mal so ein paar Statistiken sieht, was die letzten 2-3 Jahre, wenn man jetzt einen klassischen S&P ETF hatte oder so, wie viel Beitrag in der Performance, das sind doch einige Prozentpunkte jedes Jahr gewesen, allein durch die Währungsbewegung, die dann halt jetzt auch mal ins Negative umschlägt.
Ne? Ja, es ist richtig. Es ist natürlich schon so, also wir in Europa, wir haben einfach den Euro-Blick. Das ist ja erstmal per Definition so. Also von dem her kann ich das absolut nachvollziehen. Und wie du richtig sagst, eine Währungseinschätzung zu treffen, ist eigentlich das Allerschwerste. Ja. Was wir schon beobachtet haben, ist in den letzten Jahren, dass die Währung fast schon volkswirtschaftlich buchartig sich bewegt hat, nämlich sehr stark mit den Zinsen korreliert war. Das heißt also, wenn ein Land ein höheres Zinsniveau hatte, damit auch die Währung entsprechend aufgewertet war oder eine höhere Bewertung hatte, als relativ dazu eine Währung mit einem niedrigeren Zinsniveau in dem Land oder in der Region. Und das war schon sehr interessant, denn das war, wie ich schon sagte, fast lehrbuchartig. Und das hatte man in den Jahren davor gar nicht so stark beobachten können. Da gab es andere Einflüsse. Ich denke, da bewegen wir uns auch wieder ein bisschen weg von. Jetzt nochmal schauen, was mit der US-Zentralbank, mit der Fed passiert, wie es da weitergeht. Aber ich denke, da kommen wir auch ein bisschen weg von.
Wenn wir nicht in so eine doch relativ kräftige Zoll-Thematik reinkommen, vorausgesetzt.
Vorausgesetzt, ja. Weil was natürlich sehr stark diskutiert wird, gerade in den USA, inwieweit dann die hohen Zölle, wenn sie denn mal feststehen, weil die Zölle werden höher sein, im Vergleich beispielsweise zum letzten Jahr, inwieweit die inflationstreibend sind. Also das heißt, inwieweit Unternehmen, die in die USA importieren, auch die Zölle an den Kunden weitergeben und damit Preise der Güter und Produkte nach oben bringen werden. Das ist noch nicht so ganz klar. Da gibt es auch viel Diskurs derzeit.
Hm. Na gut, die Wahrscheinlichkeit wird recht hoch sein, dass es für amerikanische Bürger teurer wird. So oder so, irgendeiner muss es bezahlen.
In der Tat, ja. Aber die Frage ist, wie anhaltend wird das passieren? Also es gibt durchaus Überlegungen, die sagen auch von der Fed zunächst, also von der US-Zentralbank, die sagen, ja, es gibt einen einmaligen Preisschock. Das heißt, das Preisniveau wird einmalig angehoben und dann sind wir auf einem höheren Niveau und auf einem höheren Level. Genau, aber von dem Level muss es nicht unbedingt immer weiter prozentual, ja, man denkt auch immer an den Prozenten, Preiseinstieg, muss es nicht unbedingt immer weiter sich nach oben arbeiten, sondern kann auf diesem Level verharren. Und kommende Preisentwicklungen sieht man prozentual dann ja gar nicht mehr so stark. Ja. Ne? Da gibt es durchaus Überlegungen oder halt die Überlegung zu sagen, ja, man kommt in so eine Spirale hinein und die Preise arbeiten sich ja Stück für Stück immer weiter nach oben. Und dann wäre es tatsächlich für eine Zentralbank schwieriger, Zinsen zu senken sowieso, aber auch auf dem jetzigen Level zu bleiben. Sondern tatsächlich überlegen, ob sie nicht irgendwann die Zinsen erhöhen müssen.
Hm. Eigentlich, ich meine, das war jetzt auch ein bisschen natürlich die letzten Tage die Lesart nach der Fed-Sitzung diese Woche, dass die amerikanische Notenbank schon in eine unfassbare Dilemma-Situation kommen wird, wenn es falsch läuft. Hm. Nämlich, dass sie im Prinzip zwei Dinge korrigieren oder gegen zwei Dinge arbeiten muss, gegen die sie nicht gleichzeitig arbeiten kann.
Ja. Das ist richtig.
Nicht gleichzeitig die Wirtschaft okay am Laufen halten. Das ist jetzt nicht pauschal ihre Arbeit, aber man muss es trotzdem im Auge behalten und die Inflation im Griff haben.
Also die US-Zentralbank hat es ein bisschen leichter als jetzt unsere Europäische Zentralbank, denn der Auftrag der US-Zentralbank ist natürlich, ist dual, klar, aber zunächst erstmal Fokus auf Preisstabilität und dann aber im nächsten Schritt durchaus noch die Abwägung, okay, was passiert eigentlich konjunkturell in der US-Wirtschaft. Aber es ist tatsächlich nicht einfach und es könnte dadurch sehr schwierig werden. Bislang hält sich die Fed da noch sehr bedeckt, denn auch hier, das sind ja auch Menschen, ne? Ein Einschätzen der Menschen, die genauso erstmal jeden Abend, jede Nacht überrascht werden können mit irgendwelchen Ankündigungen. Und für die ist es auch noch nicht ganz klar, wo die Reise hingeht. Ich meine, was man jetzt natürlich schon so sehen kann von der US-Wirtschaft, ist noch relativ stabil. Ja. Allerdings, die soften Daten, also das heißt, die Umfragen unter den Unternehmen beispielsweise, deuten aber schon auf eine Schwäche hin, auf eine kommende Schwäche. In den harten Daten, also in den veröffentlichten Daten, sieht man es noch nicht.
Ist ja auch noch nichts passiert in dem Sinne.
Passiert, jetzt mal abgesehen von einem sehr schwachen Wachstumsquartal in den USA, aber davon mal abgesehen, man sieht es noch nicht in den harten Daten, beispielsweise im Arbeitsmarkt in den USA. Ist noch relativ stabil.
Ja. Na gut, und du siehst halt jetzt erstmal die Vorzieheffekte, die man ja auch in diesem schwachen quasi Wachstum, das hat ja auch einiges gekostet. Diese ganzen Vorzieheffekte, Rekorddefizit, logischerweise, weil sich jeder darauf vorbereitet hat. Und das muss dann auch einmal erstmal wieder raus aus den Daten und dann kommen die Zölle potenziell, wie auch hoch auch immer sie sind. Und dann siehst du erstmal irgendwann in einem halben Jahr oder so, was denn tatsächlich harte Zahlen sind.
Genau. Deshalb ist es ja auch so, dass ich erstmal in der Positionierung wachsam wäre und mich erst nochmal vorsichtiger positionieren würde, gerade am Aktienmarkt. Denn es kann ja von zwei Seiten kommen. Also zum einen ist es ja das Konjunkturelle. Das heißt also, die Umfragen bei den Unternehmen deuten auf eine Schwäche hin, die, wie du richtig sagst, sich dann in, sagen wir mal, 1, 3, 6 Monaten manifestieren könnte. Ja. Wenn das so käme, ist es tatsächlich so, dass im Laufe dieser kommenden Monate auch wieder die Positionierungen noch vorsichtiger werden, vielleicht auch Gewinne wieder mitgenommen werden am Aktienmarkt. Also hier durchaus nochmal eine Zeit kommen kann bis zum Herbst hin, die etwas schwieriger sein könnte. Das ist jetzt die konjunkturelle Seite. Auf der anderen Seite wird es aber auch so sein, dass die Unternehmen auch in ihren Gewinnprognosen oder auch in ihren Gewinnentwicklungen auch etwas schwieriger haben werden in den kommenden Monaten, gerade in den USA. Denn da geht man tatsächlich schon davon aus, dass die Gewinnerwartungen, so wie sie jetzt sind, bei den Unternehmen einfach zu hoch sind. Und die Phase der Korrektur der Gewinnerwartung Stück für Stück nach unten, das bedeutet auch, dass ich unter Umständen wieder in eine tüchtige Phase der Schwäche reinlaufe. Das schließt den Bogen zu dem, was du sagtest. Ja, ist denn jetzt alles wieder gut? Nee, eben noch nicht. Aber es ist auch noch nicht ganz ausgemacht. Also deshalb würde ich oder bleibe ich derzeit, ja, sagen, konstruktiv. Also wir bleiben dabei, aber einfach ein bisschen vorsichtiger, weil wirklich diese zwei Aspekte schlagen könnten oder schlagend werden könnten. Nämlich Gewinnentwicklung und die wirtschaftliche Entwicklung.
Und so ein bisschen Cash für schöne Nachkauftipps schadet in solchem Umfeld, glaube ich, nicht. Ne?
Schadet nichts, zudem man damit sich auch die Möglichkeit offen hält, auch wieder ganz schnell flexibel in interessante andere Anlageklassen gehen zu können oder umzuschichten. Da braucht man immer ein bisschen Kasse.
Apropos Anlageklasse, da fällt mir noch mal eine, die so ein bisschen Anlageklasse der Stunde war, das ist Gold. Nach einem recht fulminanten Lauf und jetzt mal so ein kurzes, kleines Verschnaufpräuschen. Ist Gold noch was? Da scheiden sich die Geister dran, wie positiv man dem gegenüber ist. Noch eine attraktive Anlageklasse?
Als Beimischung im Portfolio auf jeden Fall. Behalten wir auch bei. Was wir in den letzten Monaten gemacht haben, wir haben einfach bei dem Kurs zu gewinnen stückweise immer verkauft, sodass wir auf einem Niveau blieben in der Gewichtung im Portfolio. Dazu rate ich. Ansonsten auch ruhig aufstocken. Denn Gold, klar, das ist ein sehr, sehr, sehr hoher Preis. Es ist schwierig natürlich, das zu bewerten, diesen Preis. Andererseits haben wir gesehen, dass die Zentralbanken die Zinsen senken. Gold per se zahlt ja erstmal keinen Zins oder keine Dividende. Von dem her ist es natürlich dadurch so eine relative Attraktivität auch für Gold wiedergegeben. Das heißt also, wenn man relativ zu einem Zinseinkommen überlegt, kann man sagen, gut, dann habe ich halt Gold, zahlt mir zwar keinen Zins, aber meine Alternative ist auch noch unten, ein Stück weit nach unten gekommen. Und auch nicht zu vergessen, diskutierst du ja auch immer die geopolitische Situation weltweit. Da ist Gold ein absolut sicherer Hafen. Denn der sichere Hafen US-Anleihen ist auch so ein bisschen in Frage gestellt worden, ne? Kurzfristig. Aber immerhin haben wir ja beobachten können mit der ganzen Zollaufregung, da ist der sichere Hafen US-Staatsanleihen, was man auch sonst hält, dann doch wieder in Frage gekommen. Ja.
Und ich habe gestern gelesen, dass selbst die so sehr zurückhaltenden Japaner auch mal öffentlich auf der Pressekonferenz oder in dem Interview mal klargemacht haben, wie viel Geld sie eigentlich in US-Staatsanleihen haben. Und wenn da jetzt nicht eine vernünftige Zolldiskussion kommt, ist das zumindest mal eine Karte, die man in der Hand hat.
Ja, also mittlerweile spielen ja viele Länder Karten. Also Japan als sehr großer Eigner an US-Staatsanleihen, absolut verständlich. China als Herrin der seltenen Erden, der Verteilung der seltenen Erden weltweit, spielt die Karte jetzt auch. Also es ist schon spannend. Allerdings sind natürlich solche Entwicklungen immer wieder schwierig für die kurzfristige taktische Einordnung an den Märkten. Denn US-Staatsanleihen müssten auf so eine Ankündigung entsprechend reagieren. Von der japanischen Seite, genau.
Genau. Es sei denn, man geht davon aus, dass er die Karte nicht spielt.
Ja, also das ist ja ein sehr, sehr spannendes taktisches Umfeld. Also es sind ganz viele Möglichkeiten, die sich wieder öffnen, wenn wir das jetzt mal positiv betrachten wollen, was
absolut,
passiert.
Absolut, natürlich.
Es passiert viel, wenn man agil ist, dabei bleibt, Nachrichten verfolgt, da öffnen sich immer wieder Fenster, zu sagen, ja, dann die Aktie wollte ich schon immer mal investieren oder in das Land wollte ich schon immer mal investieren oder in diese Asset-Klasse wollte ich schon immer investieren. Ja. Bislang war es mir zu teuer, zu hoch bewertet, jetzt habe ich eine Chance.
Ja. Und es baut sich auch mal eine neue Perspektive natürlich auch oft mal aus, die vielleicht die letzten Jahre gar nicht gegeben waren. Ne?
Ja, also vielleicht auch letzten Jahre fand ich sehr top-down getrieben den Markt. Also da ging es tatsächlich darum, was passiert mit der Zinsentwicklung, was passiert mit der konjunkturellen Entwicklung. Und das war ein sehr, sehr einfacher Top-Down-Markt. Im Nachhinein ist immer alles einfach, war es natürlich nicht. Aber ich sage nur, im Nachhinein betrachtet war es ein sehr klarer Top-Down-Markt. Derzeit ist es ein sehr taktischer Markt und man hat auch wirklich die Chancen, wie ich sagte, selektiv einzelne Unternehmen nachkaufen zu können, wenn die aus irgendeinem Grund in irgendeine Zollmeldung, Fahrwasser hineingeraten, man aber der Meinung ist, das Geschäftsmodell ist so interessant. Klar, es ist eine kurze Aufregung, aber perspektivisch und auf längere Sicht bin ich so überzeugt davon. Und dann habe ich auch eine gute Chance, da einsteigen zu können.
Gibt es eine ist immer gemein, ich weiß am Ende, aber frage ich es trotzdem. Gibt es eine Anlageklasse im Markt, der jetzt ein absolutes Must-Have für dich ist? Sozusagen der, ich nenne es jetzt mal so, der heiße Scheiß, den man haben muss in diesem Umfeld?
ist schwierig. Ich würde tatsächlich einen Teil Industriemetalle aufbauen. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Ja? Aber ich fände es ganz interessant, Teil Industriemetalle dazu zu nehmen. Denn wenn sich das jetzt alles ein bisschen auflöst, die ganze Aufregung, gerade wir in Europa, wir brauchen jetzt Industriemetalle zum Investieren für unsere Infrastruktur, fände ich sehr interessant.
Das ist ein überraschender Markt.
Ja.
Sehr schön.
Es ist sehr überraschend.
Nein, das ist gut. Finde ich spannend.
Schauen wir mal. Genau.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, Hen. Vielen Dank.
Danke dir.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich glaube, war ein spannender, auch taktischer Rundumschlag. Das finde ich immer mal als auch als Gedankenspiel immer sehr interessant, wie ihr da agiert im Taktischen. Hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr denn so aufgestellt seid. Weiterhin all in Big Tech oder darf es auch mal etwas breiter diversifiziert sein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Dir vielen Dank für deinen Besuch und bis nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.